Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe heute mit einer Neuerscheinung aus der Schweiz und mit einem Autor, der seinen ersten Roman vorlegt. Er heißt Simon Fröhling. Sein Roman trägt den Titel Lange Nächte Tag. Simon Fröhling, geboren 1978, lebt in Zürich und ist ausgesprochen vielseitig. Er wurde bisher als Dramatiker ausgezeichnet und auch als Lyriker. Hören Sie Simon Fröhling im Gespräch mit Hardy Russ.
Lange Nächte, Tag, so heißt Ihr Roman, Simon Fröhling. Und der Roman trägt einen Untertitel, Liebesroman. Nun ist Liebesroman die Bezeichnung eines Genres, aber eigentlich nicht üblich. Also wir lesen viele Liebesromane, wo geht's nicht um Liebe in der Literatur, aber eigentlich kaum je diesen Untertitel. Und der Untertitel hat ja vielleicht noch seinen Platz im Kiosk, wo dann die Krimis neben den Liebesromanen liegen und die Wochenheftchen und so weiter. Aber doch ein interessanter Griff jetzt mal. Sicher kein Zufall, dass Sie einen solchen Untertitel gewählt haben.
Nein, das ist sicher kein Zufall. Ich mag eigentlich mit solchen Begriffen auch spielen, mit denen der Betrieb ohnehin operiert. Und im Spiel mit dem Titel, mit der Widmung, auch mit dem Motto, ergibt es für mich ein Ganzes. Aber ich finde schlussendlich, man darf den Begriff durchaus auch ernst nehmen, ohne jetzt den Ausgang der Geschichte verraten zu wollen.
Wir nehmen den Begriff natürlich ernst, Simon Fröhling, und fügen vielleicht bei, Sie haben ein Studium hinter sich, unter anderem auch der Literatur. Sie schreiben nicht jetzt als Anfänger. Sie haben zwar jetzt den ersten Roman vorgelegt, aber Sie sind erfahren im Schreiben von Dramen, also von Bühnenwerken. Und nicht zuletzt haben Sie auch diesen Literaturkurs absolviert am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Sie haben abgeschlossen, Sie haben diesen Roman geschrieben. Hätten Sie diesen Roman schreiben können, ohne dass Sie dort gewesen wären?
Ich denke, ich hätte einfach sehr viel länger gebraucht. Was Biel für mich war, ist eine Art Beschleuniger sicher auch. Ich habe dort tolle Autorinnen und Autoren kennengelernt, die mich weitergebracht haben. Unter anderem meine Mentorin Ruth Schweikert, die auch diesen Text sehr eng begleitet hat, sozusagen als erste Leserin des ganzen Textes. Natürlich gibt es Handwerk, natürlich sind gewisse Dinge plan- und auch konstruierbar, aber schlussendlich macht man ja nicht nur mit dem Text, sondern der Text macht auch mit einem. Und das finde ich einen ebenso spannenden Aspekt des Schreibens, wie jetzt zum Beispiel eine Dramaturgie herzustellen, einen Plot zu konstruieren.
Sie haben ja am Anfang, Simon Fröhling, gesagt, der Titel, der Untertitel, die Widmungen und auch das Motto gehörten ja zusammen. Der Titel heißt Lange Nächte, Tag, Untertitel Liebesroman. Sie haben jetzt auch schon eine der Widmungen aufgelöst, das heißt Ruth gewidmet und dann heißt es JRD, das ist bewusst wahrscheinlich auch so in diesen Initialen stehen gelassen, lassen wir auch mal so stehen, dann aber das Motto. Im Motto heißt es, aus der Pest von Albert Camus, herein, ich habe mich aufgehängt. Das hat ja jetzt mal, ohne dass wir den Roman kennen, schon mal was Eigenartiges, was Schreckliches zugleich, aber auch was Komisches.
Mhm. Was mich sehr interessiert hat bei den Figuren, diese bipolaren Spannungen, in denen sie eigentlich stehen, Erotik verknüpft mit Tod, Liebe, Tod, Nähe, Distanz, Angst, Glück, Schuld. Also diese Spannungsfelder haben mich sehr interessiert. Ich finde, der Untertitel, das Motto, das ergibt auch so ein Spannungsfeld. Und natürlich ist es auch ein Fingerzeig auf die ganze Literatur, die es gibt und das ganze Vokabular auch, das man benutzt, um über Krankheiten, Seuchen zu sprechen. Also ich mag solche kleine Spielereien und auch Konstrukte und da kommt für mich eigentlich einiges zusammen.
Es kommt einiges zusammen, das wir jetzt vielleicht im Gespräch aufdröseln, Simon Fröhling, ohne natürlich, wie gesagt, immer alles zu verraten. Es ist ein Roman, Liebesroman, der viel mit Liebe zu tun hat, aber Sie haben es angedeutet, auch mit Tod, mit Trauer, Angst und Wut. Und die Liebe hier ist eine große Liebe. Die Figur Patrick, das ist mal die Hauptfigur, eigentlich sind es dann zwei Hauptfiguren, die einander begegnen. Patrick kommt aus einer Beziehung in eine andere hinein und die zweite Beziehung, die jetzt die Grundlage für diesen Roman dann bildet, schlägt ein wie der Blitz, packt ihn, aber auf eine absolut todernste Art und Weise. Also die große Liebe schlägt hier ein bei Patrick.
Genau. Und zwar schlägt sie sicher auch ein aufgrund der Erfahrung, die er gemacht hat mit dieser verflossenen Liebe. Und natürlich kommen bei ihm Dinge auf, die er kennt aus seiner Kindheit. Verlustängste, die er hat, Probleme mit Nähe. Und bei diesem Mann merkt er dann eben bei Jirko, dass hier etwas anders passiert. Deshalb ist aber auch natürlich die Angst umso größer.
Angst als Verlustangst. Die ganze Geschichte Patricks erfahren wir ja dann in Erinnerungen. Wir haben die Beziehung zu Jirko und da eingewoben diese vielen Stränge der Erinnerung. Gehen wir mal vielleicht ein bisschen zurück. Patrick kommt auf dem Land zur Welt, er lebt auf dem Land. Die Eltern leben in Trennung. Eine Schwester, die einzige, die große Schwester, ist vor weniger Zeit gestorben. Das sind alles Ablösungen und zum Teil auch brutale Ablösungen, in die sie jetzt ihren Helden da hineinversetzen. Wozu diese Härte, diese Schnitte, die sie da uns zeigen im Leben Patricks, sozusagen in der Vorgeschichte dieser Liebe?
Ich denke, in der Vorgeschichte eines jeden jungen homosexuellen Mannes, der auf dem Land aufwächst, sind diese Entfremdungen viel stärker, werden viel stärker wahrgenommen, weil man im Entdecken der eigenen Sexualität sich nicht anders kann, als entfremdet zu fühlen. Oder zumindest zu der Zeit, wo Patrick aufgewachsen ist. Für mich ist das Dorf Trauten irgendwo im Aargau angesiedelt. Das ist die Zeit vor dem Internet. Es ist sehr schwierig, Gleichgesinnte kennenzulernen. Es gibt keine Rollenvorbilder in unserer Gesellschaft, also diese Brüche, die für mich irgendwo durch auch gewollte Entfremdungen und Ablösungsprozesse sind, würde ich sagen, sind für Patrick viel stärker, als die Mehrheit sie vielleicht auch kennt.
Das leuchtet ein, wenn man den Roman liest, Simon Fröling, und es leuchtet dann auch ein, dass der Weg dieser Figur, der Weg Patricks in die Stadt führt, wo eigentlich eine große Offenheit herrscht, zum Teil auch eine liberale Haltung. Man könnte vielleicht sogar sagen, ich habe durchaus solche kritischen Untertöne herausgelesen aus Ihrem Roman, auch eine Libertinage, das Netz ist da, die Lokale sind da, es ist alles offen, aber am Schluss muss ja die Liebe dann doch funktionieren. Das allein nützt noch nichts. Das heißt also, Sie führen den Helden aus dieser engen Welt in die vielleicht emanzipatorische Stadt, aber damit ist im Grunde genommen überhaupt nichts gewonnen.
Nein, weil natürlich ist vieles da und gleichzeitig herrscht eine große Unverbindlichkeit, auch der Beruf, zu dem Patrick findet als Journalist einer Nachrichtenagentur, hat etwas Virtuelles, die ganze Internetschiene, auf die er oft auch fährt, ist sehr unverbindlich, sehr virtuell. Und in dieser Welt ist es dann natürlich auch schwierig herauszufinden, was wirklich echt ist für ihn, was einfach nur der einfachere Weg ist und auch seine Verlustängste, seine Probleme mit Nähe finden da natürlich einen perfekten Nährboden sozusagen. Also es ist nicht so, dass er in die Stadt geht und dort das Glück findet, sondern von meinem Gefühl her sind beide Landschaften, Szenen, sage ich jetzt mal, ähnlich, werden ähnlich von ihm wahrgenommen, als er dünnes Eis, auf dem er sich bewegt.
Es ist am Schluss wirklich, wenn wir auf das Motto zurückkommen und auf Camus, es ist ein sehr existenzialistisches Buch für mich. Die Existenz muss sich überall bewähren. Dieser Patrick ist hineingeworfen, sei es auf dem Land, sei es in der relativen Enge auch des Kopfes seiner Mutter, die das nicht ganz wahrhaben will, dass er jetzt zu seiner Homosexualität steht, sei es dann in der Stadt, wie Sie jetzt erklärt haben, wo eigentlich alles möglich ist, am Schluss aber auch alles Schreckliche möglich, also alles ist unverbindlich. Und dieses Existenzialistische, das hat mich sehr überzeugt an diesem Roman. Und wenn wir einen Schritt weitergehen, Simon Fröling, wirklich jetzt zu dieser Beziehung Jirko und Patrick, da kommt ja dann etwas ganz Neues hinein, über das ich jetzt viele Jahre nichts mehr gelesen habe. Ich kann mich erinnern an den Roman des Schweizers Patrick Cocontis bei Amann vor etwa 20 Jahren. AIDS, Angst, Liebe und Tod, aber dann wirklich nicht einfach so wie in der Kunst als schöne Metaphern, sondern als eine ganz brutale Realität. Jetzt also kommt der Moment, wo diese Liebe sich bewähren muss und sie schicken die beiden in eine unglaublich schwierige Situation hinein. Ist der eine schon angesteckt? Ist er nicht angesteckt? Hat er ungeschützten Verkehr gehabt? Hat er geschützten Verkehr gehabt? Jetzt plötzlich machen sie diese Schraubzwinge zu und die beiden Verliebten stecken in dieser Zwinge drin.
Das ist so. Und Sie haben korrekt gesagt, Sie haben lange nichts mehr von diesem Thema gelesen. Das hat sicher damit zu tun, dass diese Krankheit sich auch gewandelt hat. Es handelt sich bei uns in den seltensten Fällen um AIDS, sondern eben um HIV. Es ist eine chronische Krankheit geworden, die in unserer Gesellschaft eigentlich auch nicht mehr sichtbar ist, also auch unter einer Oberfläche brodelt, was wieder mit Patricks Geschichte korrespondiert eigentlich. Die Oberfläche ist da, die sieht auch nett aus, schön, vielleicht sogar erfolgreich. Darunter brodelt ganz viel eben auch diese Krankheit, dieses Virus, wo die beiden dann gezwungen sind oder Patrick sich auch vielleicht entscheidet, mal unter diese Oberfläche abzutauchen. Und dann müssen sie natürlich herausfinden, was das bedeutet, was das mit ihnen macht, was das heißt.
Wir sind dann ganz nahe, wirklich dann bei dem entscheidenden Moment, wo diese Liebe sich in einem sehr, eben jetzt haben wir das Wort wieder, existenzialistischen Sinn bewähren muss, bewähren müsste, so sie denn noch kann. Ich würde in diesem Moment gerne mal wieder zurückblenden. Dieser Roman, Lange Nächte, Tag, ist auch ein Entwicklungsroman, zeigt, wie ihr Held Patrick langsam, aber sicher sich selber findet. Das heißt, wie er Abschied nehmen muss von vielem, unter anderem von einem Zuhause in einem weiten Sinn natürlich, nicht nur Personen, auch innere Einstellungen, und wie er dann einfach zuerst mal fähig wird, überhaupt sich dieser Existenz zu stellen. Vielleicht hören wir uns mal hinein in ein Stück dieser Vorgeschichte, wo wir Patrick begegnen, seiner Mutter, seiner Herkunft, wenn ich Sie bitten darf.
Die Große und ich, wir liegen in einem Feld von Futtermais auf dem Rücken. Es ist Samstag und der erste Tag der Sommerferien. Wir haben uns Schnäuze geklebt mit den Fasern eines Maiskolbens und lassen unsere Seelen in den Himmel steigen, als seien es Drachen an endlos langen Schnüren. Eine Seele ist blau und die andere rot. Auf einmal zittert die kühle, harte Erde unter uns und wir hören von viel zu nahe das Rattern eines Mähdreschers. Wir springen auf und rennen los in irgendeine Richtung. Sogar die Große ist zu klein, um über den mannshohen Mais in die Welt hinauszuschauen. Mais, überall nur Mais und ein Deckel aus Himmel. Wir haben die Orientierung verloren, rennen im Zickzack und schneiden uns die Arme auf an den messerscharfen Maisblättern und die Füße an den spitzen Steinchen. Der Mähdrescher kommt näher und näher, häckselt alles klein unter sich, hält an. Der Bauer hat uns gesehen, er zieht uns die Ohren lang und bis nach Hause. Mutter wartet beim Auto, sie packt uns wortlos und barfuß hinein. Auf der Autobahn weht uns roter Staub entgegen und knirscht unter den Scheibenwischern. Mutter meint, der Staub komme aus der Sahara, was Wüste heißt, in einer anderen Sprache, wissen wir. Sie hat wieder zu reden begonnen. Sahara, sage ich, und sie sagt, we'll make it on our own. Erst als ich ansetzte, Jirko von der Großen zu erzählen, die eigentlich Monika hieß mit C anstatt K, die Erinnerung an jene Sommerferien und den Mähdrescher im Kopf, erst da fiel mir die buchstäbliche Ironie des Schicksals auf. Es war ein Landwirtschaftsgerät, das ihr das Leben gekostet hatte. »Ich will alles wissen«, meinte Jirko am Sonntagmorgen auf dem Sofa, und ich erzählte. Zum ersten Mal erzählte ich von meiner Schwester und wie sie Mutter hatte besuchen wollen eines Abends im Sommer dieses Jahres. Wie sie mit ihrer 125er, einer Honda, glaube ich, verdammt, ich weiß nicht mal das, sagte ich, Wie Monika mit ihrem Motorrad vom Nachbardorf die Kantonsstraße lang nach Trauten gefahren war und dort um die blinde Ecke beim Gemeindehaus direkt in einen Traktor, der aus der entgegengesetzten Richtung kam. Mutter ging die Leiche identifizieren. Sie rief erst Stunden später an, ich war bereits im Bett gewesen. Ihre Stimme war ruhig, fast kühl. Von Urs, mit dem ich in jener Zeit zusammen gewesen war, erzählte ich Jirko nichts. 3 Wochen zuvor, an einem Freitagabend im Herbst, waren wir uns im Yoga aufrecht gegenübergesessen. 2 Gestalten, vervielfältigt in den beiden raumhohen und saalbreiten Wandspiegeln, schauten sich an und sahen dahinter sich selbst und dahinter den anderen und nochmals sich selbst und den anderen und nochmals, bis sie zerschellten in der Unendlichkeit und schauten schnell wieder weg. Den Rest der Stunde konzentrierten wir uns nicht aufs Atmen, nicht darauf, uns möglichst gut in den Asanas einzurichten, sondern darauf, nicht ständig den Blick zu heben und zu lächeln und dabei rot zu werden und zu merken, dass die übrigen Teilnehmer längst mit der nächsten Position kämpften, während wir einander anschauten und gleichzeitig nicht umhin kamen, aneinander vorbeizusehen zu dem Punkt in der Ferne der Spiegelung, wo wir als Gestalten nicht mehr zu erkennen waren, sondern nur als Knoten der Barst. Obwohl ich seit einem Jahr zum Yoga ging, war der Neue sehr viel gelenkiger. Er schaffte es, seinen dünnen, drahtigen Körper endlose Sekunden in komplizierten Stellungen verschränkt zu halten, aus denen ich längst herausgekracht war auf die nicht wirklich weiche Matte. Wo ich in meiner Erinnerung noch sitze, wie ich hingefallen war, der Mund leicht offen, damit der Schreck entweichen kann, der mit dem Glauben einhergeht, urplötzlich etwas erkannt, sich selber erkannt zu haben im anderen.
Vielen Dank, das war eine Passage, Simon Fröling, aus ihrem Roman Lange Nächte Tag. Wir sind den beiden Liebenden begegnet, Patrick und Jirko. Wir sind der großen Schwester von Patrick begegnet, die verunfallt ist, und der Mutter. Die Mutter macht es ja ihrem Patrick nicht so leicht. Es gibt einen Dialog am Begräbnis der Schwester. Möchte eigentlich Patrick sein Coming-out auf dem Dorf wirklich jetzt halten, machen? Und er sagt, ich möchte das, sonst ist es verlogen. Und die Mutter sagt etwas ganz Eigenartiges. Sie sagt, sie ist ja englischsprachig, sie sagt dann, it's unnecessary, that's all. Es ist nicht nötig. Also, das ist alles, ganz einfach. Und hier prallen jetzt rein sprachlich 2 Welten aufeinander, so wie in ihrem Buch sie überhaupt Welten aufeinander prallen lassen. Das Wort ficken zum Beispiel kontrastiert ganz stark mit anderen Begriffen. Es heißt mal auch, vielleicht wenn wir in dieser Nacht Liebe gemacht hätten und uns nicht gefickt hätten, wäre es anders herausgekommen. Also dieses Gegensatzpaar, ficken, Liebe machen. Hier merkt man, wie die Welten auch sprachlich aufeinander prallen. Welten, die Sexualität bestimmen.
Dieser eine Punkt mit dem Englischen, das ins Deutsche reinspricht durch die Mutter, das hat sicher mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich bin bilang aufgewachsen. Ich habe zuerst englische Bücher gelesen. Und das ist motivisch für mich natürlich auch verknüpft mit diesen bipolaren Spannungen, die ich vorher erwähnt habe, zwischen denen Patrick sich ständig bewegt, entscheiden muss, die ihn manchmal auch fast zerreißen, würde ich sagen. Und ich hoffe, es ist mir gelungen, das auch sprachlich irgendwo aufzufangen, dass das nicht nur auf der Ebene der Handlung, der Geschichte passiert, sondern, wie Sie sagen, vielleicht auch im Aufeinanderprallen von verschiedenen Texturen in dem Buch.
Und eben dieses, sage ich mal, Gewalttätige der Sprache, dieses Ungefilterte einerseits und das Umgangssprachliche, das immer sehr schön gefiltert ist, findet dann inhaltlich durchaus eine Korrespondenz. Denn Gewalt, auch Fantasie, Gewaltfantasie spielt in ihrem Buch eine wichtige Rolle. Und da haben wir dann plötzlich das Dorf und die Stadt wieder beieinander. denn Patrick erinnert sich an homosexuelle Fantasien, an homosexuelle Spiele seiner Jugendzeit auf dem Land. Und zugleich haben wir dann diese eigenartigen Szenen, wo die Sexualität fast gewalttätig ausgelebt wird, eben auch mit diesen beiden, mit Patrick Jirko und in diesen Zirkeln. Das scheint mir auch ein Thema zu sein, das wichtig ist in diesem Buch.
Das ist sicher so. Ich denke, für Patrick, der in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo dieses Aufblühen der eigenen Sexualität, die eigentlich ja etwas Schönes sein sollte in seinem Fall, wo er die unterdrücken muss und ständig unter dieser Oberfläche halten, unter dem Deckel, während seiner ganzen Pubertät, ich denke, daher auch wieder dieses Brodeln, dieses Gewalttätige, das unter den verschiedenen Oberflächen liegt. Und ich würde sagen, das ist etwas, was ich nicht nur jetzt bei dieser Figur beobachte, sondern generell in unserer Gesellschaft. Und das sind die Dinge, die mich auch interessieren beim Schreiben, was brodelt unter allem, was wir präsentieren.
Kann man sagen, Simon Fröhling, übrigens wissen wir jetzt auch, warum ich sie Simon nenne und nicht Simon. Sie haben ja gesagt, sie sind ja zweisprachig aufgewachsen, Englisch, deutschsprachig, sie sind ja auch, glaube ich, Doppelbürger, australische, schweizerische, habe ich im Klappentext ebenfalls gelesen. Kann man sagen, dass das auch eine Aussage dieses Romans ist, dass er einerseits die Welt nach außen für Homosexuelle heute relativ offen, ja, ist, dass sie aber eben unter der Decke jede Menge Zündstoff hat, dessen Lunte angezündet ist. Sie haben das Wort brodelt gebraucht. Also heißt, es ist eine hochschwierige, im Grunde genommen, ja, auch jederzeit eine hochexplosive Situation. Ist denn die auch gesellschaftlich schwierig oder hält man da auch etwas unter dem Deckel oder scheint das nur so jetzt, wenn ich diesen Roman lese? Ich meine, die Emanzipation der Homosexuellen bei uns sind ja wenige Jahre her. Man muss ja nicht mal von Jahrzehnten reden, man kann sagen wenige Jahre. Und ist das auch so ein Signal, dass das ein dünnes Eis ist der Zivilisation, auf dem wir uns alle jetzt bewegen in dieser Beziehung? Oder ist das etwas, was ich da falsch hineinlese?
Nein, ich denke, Sie lesen das sehr richtig. Natürlich ist es einfacher geworden. Es ist gesellschaftlich akzeptiert. Nichtsdestotrotz diese Heucheleien, wie zum Beispiel von der Mutter, man tut so, wie es okay wäre, aber wenn es die eigene Familie betrifft, dann lieber doch nicht. Auch in den westlichen Ländern, muss man wissen, steigen die Gewalttaten gegenüber homosexuellen Menschen. Diese Tage gerade eine Bombendrohung an einer schwulen Party, das mag ein Jux gewesen sein, ich weiß es nicht. Auch da wieder dieses Zweischneidige, das ich beobachte.
Kommen wir wieder zurück, Simon Fröhling, auf die Liebesgeschichte. Patrick und Jirko, das ist wirklich eine großartige Liebe, die sich davor meinen Augen als Leser entfaltet. Und wir haben es am Anfang gesagt, diese Liebe ist aber jetzt sehr konkret bedroht. Und aus dieser Bedrohung heraus entsteht ein neues Problem für ihren Helden, für Patrick. Man kann sagen, aus Angst und Wut, er ist nicht sicher, was ist mit der Ansteckung, entsteht Aggression. Ein Aggressionspotenzial. Er geht unter anderem mal in der Fantasie jedenfalls mit einem Briefbeschwerer auf den Arzt los, will ihm die Zähne einschlagen, der den HIV-Test mit ihm macht oder gemacht hat. Diese Art Aggression aus Wut und Trauer, die finde ich sehr einleuchtend hier in Ihrem Roman geschildert anhand Patricks. Mhm.
Für mich kommt da noch etwas anderes rein. Ich glaube, Patrick merkt in dem Moment, wo Jirko sich ansteckt, dass er ihm entgleitet, dass er schlussendlich auch etwas Identitätsstiftendes erlebt hat, was Patrick fehlt. Und der Arzt wird natürlich zum Verbündeten in dieser Bewegung, die eben weggeht von Patrick. Und diese Angst, die er kennt, jemanden zu verlieren, führt dann auch zu dieser großen Aggression, die ihn ja dann über den letzten Viertel oder so des Romanes auch treibt.
Da gibt es noch eine eigenartige Komponente, dass sozusagen der Tod respektive diese HIV-Situation eigentlich auf einer symbolischen Ebene so etwas ist wie das letzte Band, das zwei zusammenhalten könnte. Mhm. auch etwas, was ich mir nie überlegt habe, was etwas auch ist, was einem, wenn man es zuerst mal so liest, als Metapher, als Symbol, zuerst mal Angst einflößt, nachher aber einleuchtet. Denn wie viele Liebesromane enden nicht von Romeo und Julia angefangen bis weiß nicht zu wem, mit dem Tod der beiden Liebenden als letztes Siegel
dieser Liebe. Es ist natürlich eine klassische Geschichte in dem Sinn, außer dass der Tod sehr viel länger dauern wird in diesem Fall. Und ich glaube, Patrick sagt es auch einmal, er sieht es als Kette, die die beiden aneinander fesselt. Ein anderes Mal wird es als Mal auch bezeichnet, was Jirko trägt und was ihn auch auf eine gewisse Art und Weise ausmacht. Natürlich in dieser oberflächlichen, unverbindlichen Welt bekommt das eine Größe für beide.
Da sind wir wieder beim Anfang, Simon Fröhling. Wir haben ja mit dem Untertitel begonnen, Liebesroman. Und das ist ja ein sehr vielschichtiger Liebesroman, den Sie uns hier als Erstling präsentieren. Patrick, seine Herkunft, seine Ich-Werdung, Liebesgeschichte, Patrick, Jirko. Dann alle Implikationen, die Homosexualität immer noch auch heute bedeutet. Erschwernis, absolut dünnes Firnis der Zivilisation, auf dem sich die Figuren bewegen. Ich würde gerne zum Schluss Ihre Literatur erklingen und ausklingen lassen. Es gibt auch unter anderem eine ganz kleine Passage, wo Patrick sich Gedanken macht über Jirko, wo er über den Körper Jirkos sich Gedanken macht. Und für mich ist es ein schönes Beispiel, ich nenne es mal so, eines kleinen Ecce Homo, sieh Mensch, was du bist. Und ich würde gerne das zum Abschluss zu Gehör bringen.
Gerne. Es ist nicht so, dass die Krankheit dich hager gemacht hat, denn ich habe dich vor deiner Ansteckung zum ersten Mal gesehen und folglich musst du schon immer so gewesen sein, von klein auf so, wie ich dich in jener Freitagnacht im Herbst kennengelernt habe. Dünn, drahtig, zweidimensional fast. Bis man dich berührt, bis man mit den Fingerspitzen über deine Haut fährt, unter der alles liegt wie gemeißelt, wie für Blinde ein Relief, wie die Bronzeskulptur der Blindenstiftung beim Großmünster, damit auch Blinde die Kirche sehen können mit ihren Händen, in überspitzter Klarheit und ohne störende Details. Hier Knochen, hier Muskeln, hier Sehnen, hier Fleisch, so ist der Mensch. Da sind seine Rippen und seine Augen und der Arsch. Hier hat es Haare und hier nichts außer Haut. Nein, es ist nicht die Plage, die dich so gemacht hat. Es ist eher so, als hättest du dir diejenige Krankheit ausgesucht, die ohnehin zu dir passt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.